ARD.
Ihr Leben lang hat meine Mutter erzählt, wie froh sie ist, dass sie mit uns drei Kindern heil aus Swinemünde rausgekommen ist. Und ich habe zu ihr gesagt, du hast uns nochmal das Leben geschenkt.
Das sagt Erwin Rosenthal heute. Der 86-jährige gebürtige Swinemünder war bei der Bombardierung seiner Heimatstadt 5 Jahre alt. Zum 80. Mal jährt sich in diesem Jahr der Tag der Bombardierung. Aber was war am 12. März 1945 eigentlich genau los in Swinemünde? Wie kam es ausgerechnet in einem Ostseebad zu einer so hohen Anzahl von Toten? Und wie ging es dann eigentlich weiter? Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Mirja Freie. Hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr hört uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Swinemünde ist ja heute wieder eine blühende Stadt an der Ostsee, also voller Leben, bunt, modern, mit einer langen Strandpromenade, die bis auf die deutsche Seite von Usedom nach Ahlbeck führt. Diese Idylle, die gab es davor schon mal. Während des Zweiten Weltkriegs allerdings veränderte sich dann das Bild. Spätestens am 12. März 1945 blieb dann nichts mehr so, wie es war. Die Stadt wurde mehr als eine Stunde lang von den Amerikanern bombardiert. Unzählige Menschen starben. Begraben wurden sie damals auf dem Golm. Ein Berg, der vom beliebten Ausflugsziel zum Massengrab wurde. Und unsere Reporterin Christine Senkbeil aus unserer Pomerania-Redaktion, die hat sich mit der Geschichte von Swinemünde, dem Golm und eben mit diesem schicksalhaften Tag genauer beschäftigt. Hallo erstmal, Christine.
Hallo Mirja.
Ja, Christine, lass uns erstmal ein bisschen gucken. Entwirre mal für mich alleine den Knoten. Also polnische Stadt, Swinemünde, deutscher Friedhof, der Golm. Wie hängt das eine mit dem anderen überhaupt zusammen?
Swinemünde war damals ja noch eine deutsche Stadt am 12. März 1945. Und der Golm ist eben der Hausberg von Swinemünde. Er lag sozusagen vor den Toren der Stadt, liegt da ja immer noch. Es ist der höchste Berg von Usedom, was wir so Berg nennen. Also er ist 69 Meter hoch. Und nach dem Bombenangriff wurden auf diesem Golm dann eben die vielen Toten begraben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Grenze dann neu gezogen zwischen Swinemünde und dem Golm ganz genau, nämlich vor den Toren der Stadt sozusagen. Und so kam es, dass eben jetzt zwischen dem Friedhof und der Stadt genau die Grenzziehung liegt. Das eine ist auf der polnischen und das andere auf der deutschen Seite.
Der Golm ist also ein Berg auf Usedom und er wurde eben zur letzten Ruhestätte, das hast du schon gesagt, von den Opfern von Swinemünde, eben von diesem Tag vom 12. März 1945, ne?
Ja, der Golm ist sogar die größte Kriegsgräberstätte, die wir hier in MV haben. Und er ist auch eine der größten Kriegsgräberstätten in Deutschland überhaupt. Und wie es dazu gekommen ist, das können wir uns jetzt ja mal anhören.
Zu den Fakten.
Es ist der Morgen des 12. März 1945. Im Süden Englands starten 671 Bomber. Sie nehmen Kurs über die Nordsee und Dänemark auf Swinemünde. Für diesen Einsatz liegt ein Hilfeersuchen vor. Darin bittet die Sowjetarmee die Alliierten um Unterstützung. 6000 amerikanische Soldaten des 8. Air Force Geschwaders sind im Einsatz. Circa 3 Kilometer westlich von Swinemünde klinken sie ihre Ladung aus und drehen Richtung Heimat ab. 3500 Bomben mit jeweils 450 Kilo fallen durch eine dicke Wolkendecke hindurch. Sie treffen die pommersche Kleinstadt Zentral. So viel Sprengstoff wird sonst nur für Einsätze in Großstädten wie Hamburg oder Berlin verwendet.
So viele, ja, und auch so explosive Bomben auf eine so kleine Stadt, das muss wirklich ein verheerendes Bild gewesen sein. Und wie das jetzt genau kam, das wollen wir jetzt mal genau analysieren. Bevor wir uns diesen Tag genauer nochmal anschauen, lass uns, Christine, nochmal zurückgehen zum Golm. Wie das war, wie das aussah vor dem Krieg. Du hast erzählt, dass der Golm der Hausberg von Swinemünde ja ist oder war. Ist er eigentlich immer noch, kann man sagen. Ne? Und er war ja also nicht immer ein Friedhof.
Nein, absolut nicht. Der Golm war sogar ein beliebtes Ausflugsziel. Gern sind die Swinemünder am Sonntag dorthin spaziert. Es gab oben auf dem Golm eine Ausflugsgaststätte, die nannte sich Onkel Toms Hütte. Und es gab einen Aussichtsturm, von dem man weit, weit, weit ins Land gucken konnte, bis ans Oderhaff und die Pommersche Bucht. Sogar Fremde, die aus der Schweiz hier gewesen sind, haben gesagt, der Berg kann sich blicken lassen. Also es war wirklich ein Ort, an den die Menschen gern gegangen sind. Es gab einen Burgwall, den die Slawen hier schon gebaut hatten. Und es gibt sogar eine Sage von der Golmprinzessin. Also der Berg hat die Menschen schon über die Jahrhunderte hinweg fasziniert. Und jetzt, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, war es eben so, dass sich hier Ausflügler trafen. Es gab eine Schießbude, eine Würfelbude, eine Tanzterrasse. Man ist wirklich gern zum Golm geschlendert.
Ja, klingt ganz, ganz toll. Ja, und der Bäderbetrieb, der hat ja zu der Zeit auch, glaube ich, zugenommen, ne? Also Swinemünde entwickelte sich immer mehr zum Kurort. Wer kam denn da so zu Onkel Toms Hütte und wie kam man da überhaupt hin?
Es kamen ganz viele Badegäste, denn Swinemünde war ja ein Kurort. Mhm. Es kamen aber auch Hafenarbeiter und Handwerker und Beamte, Kaufleute, ganze Familien, denn außerdem war Swinemünde ja auch eine bedeutende Hafenstadt, die aufstrebend war. So mischte sich da das Publikum. Es trafen sich da einfach alle. Und ein Esel war derjenige, der das Bier und die Spezialitäten zur Gaststätte hinauftragen musste. Manchmal wird beschrieben, dass die Menschen auch versucht haben, wenn sie ein bisschen betrunken waren, auf den Esel raufzuklettern und darauf zu reiten. Es herrschte da ein Frohsinn auf diesem Berg. Und dahin gekommen ist man wandern.
Das klingt eigentlich so, wenn du es so beschreibst, als wärst du tatsächlich auch dabei gewesen. Wie hast du dich denn überhaupt vorbereitet? Also, dass du so ein detailreiches Wissen da jetzt hast. Was hast du gelesen zur Recherche?
Ich habe sehr viele Zeitzeugenberichte gelesen. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat da vieles herausgegeben. Und das sind teilweise wirklich sehr lebendige Eindrücke, die da geschildert werden. Zum Beispiel hat Edmund Kracht aus Kaminke, ein Bürger, geschrieben, dass sein Opa der Bahnwärter war damals und seine Oma war für die Schranken verantwortlich. Denn es gab sogar eine Bahnstation, die wurde immer nur im Sommer eingerichtet, musste jedes Jahr neu beantragt werden. Und sein Opa war der Bahnwärter davon und hat immer geschwärmt, von welcher Pünktlichkeit diese Bahn ist. Man könnte die Uhr danach stellen. Und dann erinnert er sich noch, dass er und die Oma, dass sie gemeinsam immer den Menschen nachgewinkt haben, die im Zug saßen, die da mit ihren großen Hüten und Röcken saßen und sie hatten Freude daran, ihnen nachzuwinken.
Also es klingt richtig schön idyllisch, wie es da früher gewesen ist, das blieb dann aber ja nicht so.
Nein, also der Edmund Kracht schreibt auch, dass zwar in den ersten Kriegsjahren immer noch da, dass man sich da noch traf, aber ringsherum merkte man eben doch, dass langsam für den Krieg aufgerüstet wird. Unter dem Berg begann die Kriegsmaschinerie so langsam loszulaufen. Da fuhren dann nicht mehr die Sommerfrischler, sondern da fuhr dann Material, was für den Krieg benötigt wurde und was dann von Swinemünde aus weiter verschifft werden sollte. Und wenn sie diesen Zügen nachgewinkt haben, dann hat ihnen niemand mehr zurückgewunken. Es wurde eine Flakstellung in der Nähe bei Kaminke installiert. 1935 schon wurde der Fliegerhorst in Garz gebaut und in der Mellentinerheide die Munitionsfabrik. Na, und was wir alle natürlich kennen, die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde entstand ja dann auch schon in dieser Zeit. Also Swinemünde wurde mit dem Tiefhafen und dem Zugang zur Ostsee strategisch immer wichtiger. Hm. Und damit begann eigentlich der Anfang vom Ende, wenn man so will.
Ja, das wird nachher auch nochmal entscheidend, ne, für die Bombardierung. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Der Krieg, der hat sich also auf jeden Fall schon sichtbar gezeigt in und um die Stadt Swinemünde herum. Besonders zum Ende des Krieges landeten dann ja aber auch immer sehr viel mehr Flüchtlinge, die ihre Heimat schon verlassen hatten in Swinemünde, ne? Also wie sah es da aus in der Stadt? Also in den Tagen vor der Bombardierung?
Also in den Tagen vor der Bombardierung, da platzte die Stadt sozusagen aus allen Nähten. Und das machte ja die Bombardierung nachher so ganz besonders schlimm. Man muss sich vorstellen, in dieser Stadt leben ungefähr 30.000 Einwohner. Mhm. Aber in den Tagen vor der Bombardierung waren da so viele Flüchtlinge, dass die Stadt aufs Doppelte angewachsen war. Mehr als auf das Doppelte. Es waren ungefähr 70.000 bis 80.000 Menschen in der Stadt. Also die Front ist Anfang März 1945 auch nur nach 28 Kilometer entfernt.
Also ganz dicht dran am Geschehen.
Schon sehr, sehr dicht, ja. Und die Menschen laufen sozusagen davor weg. Swinemünde ist wie ein Nadelöhr. Wer nach Westen will, muss hier über den Fluss, anders geht es gar nicht mehr. Denn im Norden liegt die Ostsee, nach Süden begrenzt ja die Swine und das Haff und die Oder dann praktisch das Land, was westlicher liegt. Und alle anderen Oder-Übergänge sind bereits von der Sowjetarmee eingenommen worden.
Das heißt, du hast gesagt, jetzt 70.000 bis 80.000 Menschen sind da. Wer ist bzw. war denn alles in der Stadt?
Na, vor allen Dingen sind es eben Flüchtlinge, abertausende Flüchtlinge. Seit Monaten war eben Swinemünde der rettende Tiefwasserhafen. Und die Menschen kommen sozusagen auf Schiffen, auf großen Schiffen und hoffen weiter über Land in Richtung Westen zu kommen. Sie kommen aus Kurland, aus Ostpreußen, sie kommen aus der Danziger Bucht und von Hela, Stolpmünde, Rügenwaldenmünde, Kolberg. Es sind 580.000 Menschen, die hier anlanden im Laufe der Zeit und die versorgt und ja dann auch weiter über Land nach Westen transportiert werden müssen. Aber sie kommen nicht bloß mit dem Schiff. Weitere Flüchtlinge kommen ja außerdem auch noch über Land. Es gibt diese unendlichen Trecks, diese Bilder, die wir alle kennen. Mhm. Sie kommen praktisch den Strand lang. Das ist so die letzte freie Gasse, die es noch gab. Über diesen Zugang kommen täglich Tausende. Ganze Dorfgemeinschaften haben sich auf den Weg gemacht und sind in pferdebespannten Trecks unterwegs. Mhm. Oder eben zu Fuß. Und die stauen sich alle an der Swine. Und das sind Frauen, das sind Kinder und das sind alte Männer vor allen Dingen. Und die haben eine gefährliche Flucht hinter sich. Sie sind schon vorher unter Beschuss geraten. Und das Drama, finde ich, ist auch, dass diese Menschen alle denken, sie haben sich jetzt gerettet. Sie haben Swinemünde erreicht und können jetzt erstmal durchatmen. Das war die Situation. So, die kommen da an und denken, jetzt können wir uns erstmal entspannen und ein paar Tage durchatmen.
Und dann kommt der 12. März 1945, ne? Also du hast beschrieben, die Stadt war proppenvoll, kann man sagen.
Ja, außerdem sind auch noch verwundete Soldaten dabei aus Ostpreußen und aus dem Kurland, die auch per Schiff da angekommen sind, denn auch die Lazarette in der Stadt sind überfüllt. Und dann sind auch noch andere, also neue, junge Soldaten da, die erst an die Front geschickt werden sollen. 8000 ungefähr sollen von Swinemünde aus auf die Boote gesetzt und in Richtung Osten verschifft werden. Mhm. Und alles das strebt nach Swinemünde. Es war wirklich ein Elendszug, der durch ein Nadelöhr muss. Jedes freie Plätzchen in der Stadt ist mit Flüchtlingen belegt, also Schulen, öffentliche Einrichtungen, Turnhallen, Bibliotheken. Man hat schon Stroh ausgelegt, damit alle vielleicht einen Schlafplatz finden, der ein bisschen wärmer ist. Und ein Dach über dem Kopf ist schon Luxus. Also die Soldaten, die angekommen sind, von denen ich geredet habe, die mussten schon alle im Park kampieren, weil es gar keine Plätze in der Stadt mehr gab.
Ja. Und da kann man sich jetzt natürlich auch vorstellen, dass auch in der Zeit, also noch vor der Bombardierung, aber wenn die Stadt so voll ist, auch da wahrscheinlich schon einige Menschen gestorben sind dann, ne? Unter diesen Bedingungen.
Ja, von den Flüchtlingen starben wirklich sehr viele, schon an Hunger, Auszehrung. Aber vorher sind natürlich auch schon sehr viele Soldaten gestorben, denn wie gesagt, es gab diese Lazarette in der Stadt. Und deshalb wurde in Swinemünde selbst in der Stadt auch schon ein Ehrenfriedhof, ein sogenannter Ehrenfriedhof angelegt, auf dem auch schon sehr viele begraben wurden. Und die Zahl stieg aber rasant, je weiter der Krieg vorankam. Also 1944 bis dahin wurden die toten Soldaten sogar noch nach Hause geschickt. Das konnte man dann gar nicht mehr schaffen. Und deshalb war es schon in dieser Zeit, danachher hatte sich das ergeben, dass auf dem Golm schon Menschen beerdigt wurden. Das waren dann Marinesoldaten, die auf dem Golm beerdigt wurden und eben nicht mehr nach Hause geschickt wurden. Und da ging es im Prinzip los, dass der Golm ein Friedhof wurde.
Okay, dann springen wir jetzt mal zum 12. März 1945, der Tag der Bombardierung. Wir haben eben vorhin gehört, wie viele Bomben abgeworfen wurden und mit welcher Kraft die dann auch kamen. Wie viele Menschen starben denn da an dem Tag? Und vielleicht kann man das sagen, warum traf es gerade Swinemünde? Also und dann auch noch in diesem Ausmaß?
Ja, also das habe ich den Historiker Nils Köhler gefragt. Er hat sehr viele Sachbücher zu diesem Thema geschrieben und er leitet beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auch die Abteilung Gedenkkultur und Bildung. Warum der Angriff so überdimensioniert war, das konnte er bis zum heutigen Tag auch nur mutmaßen, sagt er. Darüber macht sich die Wissenschaft immer noch Gedanken. Aber warum es gerade Swinemünde traf, dazu sagt er jetzt Folgendes.
Die zeitgeschichtliche Forschung geht heute von rund 4.500 Bombenopfern am 12. März und in den Folgetagen in Swinemünde aus. Swinemünder Einwohner, darüber hinaus Flüchtlinge aus Hinterpommern, Danzig und Ostpreußen, Soldaten, aber auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus Holland, Polen und Frankreich sind uns bekannt. Swinemünde war für die Alliierten in erster Linie ein militärisches Ziel. Es gab unmittelbar vor dem 12. März ein sowjetisches Hilfeersuchen an die amerikanischen Luftstreitkräfte. Die Amerikaner haben dann von Ostengland aus diesen Angriff geflogen Und zwar insbesondere deswegen, weil der sowjetische Vormarsch an der Dievenow am östlichen Ende der Insel Wolin zum Stehen gekommen war, weil Swinemünde ein wichtiger Militärstandort war. Der schwere Kreuzer Lützow schoss von Swinemünde aus immer wieder in das Frontgebiet hinein und verhinderte das Weiterkommen der Roten Armee. Und darüber hinaus wurden in Swinemünde Schiffe beladen mit Munition, wurden aufgetankt und die Aufklärung sowohl der Sowjets als auch der Briten hatten ergeben, dass diese Stadt in der Kriegsendphase eine ganz wesentliche Bedeutung für die deutsche Kriegsmarine hatte. Der Bombenangriff galt dem Hafen in Swinemünde, galt den dortigen Marineverbänden. Der Angriff wurde aber mit solch einer Intensität, mit solch einer großen Bomberflotte geflogen, dass die Wirkung dieses Angriffs auf diese Kleinstadt verheerend war und rund 4.500 Menschen umgekommen sind.
Wir haben ja am Anfang dieser Folge auch schon Erwin Rosenthal gehört, einen der Überlebenden damals. Er und seine Familie haben ja wirklich ein unfassbares Glück gehabt, dass sie überlebt haben. Er war erst 5, das haben wir schon gehört. Wie hat er denn damals den Angriff erlebt?
Ja, Erwin war der jüngste von den 3 Kindern. Er ist ja inzwischen 86 Jahre alt. Er sagt selbst, was er da selbst erlebt hat und was vielleicht ihm erzählt wurde, das vermischt sich so ein bisschen. Aber er schildert den Tag so.
Und wir waren zum Glück nicht in Nummer 18, sondern in Nummer 16 bei meiner Oma, die hatte dann Haus. Dann kam Alarm und dann heulte das so, nicht? Ein furchtbares Heulen. Meine Oma hat gesagt, was sind das Bomben? Wir wussten ja gar nicht, was Bomben sind, nicht? Oder wie die heulen. Aber an dieses Geräusch, daran kann ich mich gut erinnern. Und eine der ersten Bomben ist in dieses Haus, wo wir gewohnt hatten, reingegangen. Und rundherum zerfiel alles in Schutt und Asche. Und das Dach vom Haus meiner Oma, unserer Oma, ist auch noch abgedeckt worden davon. Wir standen mit mal im Freien. Ja, und mein Bruder ist weggelaufen, nicht? Der 3 Jahre älter, der ist weggelaufen. Und meine Mutter und meine Oma, wir standen nun, wo ist denn Reinhold? Alles war pechschwarz. Wahrscheinlich vom Staub. Es war Dunkelheit, den Moment. Völlige Dunkelheit. Und nun haben wir da wirklich eine Stunde gestanden und alles brannte um uns herum. Und es kam dann eine Frau, blutüberströmt, meine Mutter hat ihr noch ein Handtuch gereicht. Und nach einer Zeit kam mein Bruder auch wieder, der hat gedacht, es ist zu Ende. Ne? Und neben dem Haus war noch, da war ein kranker Junge. Und dann haben wir gesehen, die Wand war weg und der saß tot auf seinem Bett. Ne? Und dann sind wir nach Rietzow gegangen, aber wir haben das Schlimmste nicht gesehen. Meine Mutter hat einen Weg so zufällig gefunden aus Swinemünde raus, wo nicht die Leichen alle waren. Manche berichten, dass es Berge über ein Zug am Kaiserbollwerk, da haben die Toten, die Köpfe hingen aus dem Fenster raus. Ihr Leben lang hat meine Mutter erzählt, wie froh sie ist, dass sie mit uns 3 Kindern heil aus Swinemünde rausgekommen ist.
Was macht Erwin Rosenthal heute?
Ach, Erwin Rosenthal erzählt wirklich gern über diese Zeit. Er sagt, er möchte, dass es erhalten bleibt, denn er ist ja auch einer der wenigen, die überhaupt noch leben. Und heute erzählt er Schülern, was er erlebt hat. Er war auch in der vergangenen Woche auf dem Friedhof selbst und hat einer Schülergruppe von seinem Schicksal erzählt, kommt mit den Schülern ins Gespräch und ist da sehr aktiv.
Da gehen wir gleich auch nochmal näher drauf ein. Lass uns nochmal zurückkommen zum 12. März. Es gibt ja noch mehr Menschen, die sich erinnern, auch wenn du gesagt hast, viele von denen sind eben jetzt auch schon verstorben, also von den Überlebenden. Aber hast du dennoch weitere Zeitzeugenberichte erlesen können?
Ja, erlesen können habe ich sehr viele, denn es gibt so ein Buch, in dem sind 60 verschiedene Zeitzeugen zusammengefasst. Getroffen habe ich eben aufgrund der Tatsache, dass viele inzwischen gestorben sind, niemanden mehr. Aber die Berichte, die ich gelesen habe, die sind wirklich sehr erschütternd und ich muss sagen, man kann gar nicht so viele davon lesen. Es begleitet einen ja wirklich in den Schlaf hinein. Und wer jetzt empfindlich ist, sollte vielleicht auch mal ein paar Sekunden vorspulen. Ich werde so ein paar Sachen darüber erzählen. Das, was auch viele bewegt hat dabei und was viele einförmig berichten, nämlich, also dass sie von dem Angriff sehr überrascht waren, wie auch Erwin Rosenthal gesagt hat. Viele haben den Angriff gar nicht ernst genommen, weil es häufiger Angriffe gab, die aber dann anderen Städten galten. Die Flugzeuge flogen weiter in Richtung Stettin, in Richtung Berlin runter. Und noch nie, wir haben ja schon 1945, noch nie ist eine Bombe in Swinemünde gefallen. Die dachten also, ja gut, der Angriff, der geht auch wieder vorbei. Aber dem war nicht so. Alle mussten dann fliehen und in die Bunker. Und die Katastrophe war ja auch, dass es nur so wenige Bunker gab. Die Stadt ist auf Sand gebaut, wie man so sagt. Es gab viel zu wenig Plätze in befestigten Luftschutzbunkern. So waren sehr viele darauf angewiesen, einfach sich irgendwo auf die Wiese zu legen oder in Bunkern, die sie sich selbst gebaut hatten, in ihrem Vorgarten oder so. Also die hielten dann teilweise der Bombardierung auch gar nicht stand und diesen Druckluftwellen. Viele beschreiben diese Druckluftwellen. Das muss ganz furchtbar gewesen sein. Das war so, dass wenn so eine Druckluftwelle kam, man regelrecht vom Stuhl, Kinder wurden vom Schoß ihrer Mutter runtergeweht oder die Mützen vom Kopf. So hart muss diese Druckwelle gewesen sein.
Kann man sich nicht vorstellen, ne?
Ja, das muss heftig gewesen sein. Tagelang hörte man zum Beispiel nach dem Angriff dann auch noch Klopfgeräusche unter den Trümmern. Da lagen dann noch verschüttete Menschen. Mhm. Und diese Klopfgeräusche, das wird dann auch beschrieben, die hörten dann so langsam auf, weil man es auch einfach nicht geschafft hatte, die Menschen da rauszuholen unter diesen riesengroßen Bergen. Und dann versuchten Menschen im Park, sich unter ihre Pferdefuhrwerke zu legen, so dass sie da geschützt sind. Aber auch die wurden dann von den Splittern getroffen und sind auch gestorben. Überhaupt der ganze Park war wohl besonders betroffen, weil der Bombenteppich da wirklich so in solcher Dichte kam, dass kaum Menschen entrinnen konnten.
Ich stelle mir das auch so heftig vor. Wie geht man nach so einer Bombardierung, wie geht die Stadt dann, wie geht man da vor, wo fängt man an, also das ist ja, wie du schon sagst, mit den Klopfgeräuschen jetzt das eine, ne? Das sind ja nicht nur Tote, sondern es sind zahlreiche Verletzte, es ist überhaupt keine Infrastruktur mehr da, die ganze Stadt ist am Boden. Wie gesagt, wo fängt man da an?
Die Berichte sind so, dass ich den Eindruck habe, dass das relativ strukturiert vonstatten gegangen ist. Natürlich war die Situation für die Menschen erstmal ganz, ganz fürchterlich. Es wird beschrieben, wie die Menschen schreiend durch die Straßen gelaufen sind, blutverschmiert und ihre Angehörigen gesucht haben. Viele haben vollkommen den Kopf verloren und waren einfach außer der Fassung. Das kann man sich ja auch vorstellen. Ja, man ist so vorgegangen, dass die Toten gesammelt und in Reihen gelegt wurden. Auf der Straße oder auf Plätzen wurden sie sortiert. Aber natürlich, die Lebenden mussten sich um die Toten kümmern, aber wie du schon gesagt hast, die Lebenden mussten sich ja auch erstmal um die Lebenden kümmern, ne? Es gab tausende Verwundete, die dann in Krankenhäuser gebracht wurden, hier in der Umgebung, in Lazarette, zum Beispiel in Heringsdorf, Koserow, Greifswald, da sind Verwundete gelandet. Außerdem musste man sich ja auch um die Verschütteten kümmern, wie ich schon gesagt hatte. Und dann um die ganzen ausgebombten Menschen, die jetzt kein Dach mehr über dem Kopf hatten. Und die Flüchtlinge, die übrig geblieben sind, waren ja trotzdem noch da, mussten versorgt werden. Also das ging dann in dieser Stadt alles durcheinander. Und parallel dazu musste man eben dafür sorgen, dass die Toten geborgen werden und registriert werden, soweit es möglich war. Dafür waren dann Zwangsarbeiter eingeteilt, überhaupt alle mussten helfen. Und die Kreisverwaltung hat dann relativ schnell beschlossen, dass der Platz, an dem sie beerdigt werden sollen, der Golm sein wird.
Und jetzt, du hast gesagt, dass sie erstmal so eine Art sortiert, so muss man es ja leider irgendwie sagen, wurden. Kann man die denn überhaupt zuordnen und wie geht man da vor?
Tja, sie sind so vorgegangen, dass Angehörige, die da waren, natürlich ihre eigenen Toten identifizieren konnten. Die haben dann Zettel gemacht, auf denen der Name stand. Diese Zettel wurden dann in die Taschen der Toten gesteckt. Ein Pastor erzählt beispielsweise, dass Menschen dann auch ohne Sarg zum Beispiel in Schränke verpackt oder in einfache Kisten genagelt begraben wurden oder in Säcke gelegt oder einfach in Papiertüten oder eben auch ohne alles. Sie wurden dann aber trotzdem in Swinemünder Erde sozusagen begraben, mit oder ohne kirchlicher Bestattung. Bei der ganzen Unternehmung war auch Eile geboten, denn es waren so frühlingshafte Temperaturen für einen März, sehr warm. Es waren so ungefähr 16 Grad. Und dann wird beschrieben, dass sich schon nach 1 bis 2 Tagen so ein Leichengeruch über die Stadt legte. Man musste also wirklich schnell handeln, damit es auch zu keinen Seuchen kommt, die ausbrachen. So wurden die Toten auf Fuhrwerke gelegt und zum Golm gefahren. Und auf dem Golm wurde dann eine riesengroße Grube aufgehoben, die zum Massengrab wurde. Und dort sind alle die Menschen begraben worden, von denen sie eben nicht feststellen konnte, wer ist es. Nur ein geringer Teil der Menschen, die begraben wurden, hat sozusagen dieses Namensschild gekriegt. Und die haben auch extra Gräber gekriegt, auf denen verzeichnet wurde, wer da liegt. Die allermeisten landeten aber eben in diesem großen Massengrab.
Und wie lange hat es gedauert, sie dann alle zu begraben? Weil das waren ja wirklich unzählige. gab es ja auch viele verschiedene Angaben zu den Todeszahlen. Wir haben jetzt eben gehört von Nils Köhler, es waren glaube ich 4.500, ne, hat er gesagt zuletzt.
Ja, die letzte Zahl, die sie ermittelt haben, ist 4.500. Das hat wochenlang gedauert, alle diese Menschen zu begraben. Nils Köhler sagt, bis zum 8. Mai allerdings war das ungefähr abgeschlossen. Aber das sind ja fast 2 Monate, vom 12. März bis zum 8. Mai, am Tag der Befreiung. Da liegen ja fast 2 Monate dazwischen. Und in dieser Zeit wurden an jedem Tag Menschen beerdigt. Zeremonien dazu, dass man jetzt feierlich sie begraben hat, gab es 2-mal wöchentlich. Also ein Pastor und die Militärkapelle sind 2-mal wöchentlich dorthin gefahren und haben praktisch dem Ganzen einen Rahmen gegeben. Und es gab auch eine offizielle Feier, die wurde am 25. März 1945 abgehalten. Die allerdings fand gar nicht oben auf dem Golm statt, sondern in Swinemünde in der Stadt. Es wird beschrieben, dass es eben oben auf dem Golm so ausgesehen hat, dass man da keine Menschen, keine Angehörigen hinkommen lassen wollte, so vor lauter Grauen. Ja, bis in den Sommer hinein gab es ja immer noch neue Leichenfunde von den vielen ertrunkenen Menschen vom Bombenangriff. Und diese Wasserleichen wurden dann auch noch eingesammelt und hoch zum Golm gefahren und dort noch beerdigt. Es heißt, dass diese Leichen dann oft nicht zureichend tief mehr vergraben werden konnten und dass es in der Folgezeit dazu kam, dass diese Gebeine durch Wind und durch Regen und auch durch wühlende Tiere wieder freilagen, sodass der Friedhof in einen Zustand kam, der bedauernswert war.
Dann lass uns mal gucken. Also der Krieg ist jetzt vorbei und der Friedhof ist in einem bedauernswerten Zustand, wie du gerade gesagt hast. Wie ging es denn jetzt nach dem Kriegsende genau weiter mit dem Friedhof?
Ja, das war dann eine Frage erstmal, wer ist jetzt verantwortlich überhaupt dafür? Wie gesagt, die Regierung hatte gewechselt und es war dann so, dass deutschlandweit die evangelische Kirche beauftragt wurde, für die Kriegsgräber aufzukommen und sich um die Toten der Kriege zu kümmern. Und hier auf Usedom bei uns war es so, dass die Kirche zusammen mit der Kreisleitung beschloss, dass sie sich gemeinsam darum kümmern wollen und diesen Friedhof gestalten wollen. Es war dann so, dass Theologiestudenten hinfuhren und dort aufgeräumt haben. Und sie zum Beispiel erzählen auch, das ist auch niedergeschrieben in diesen Büchern, dass sie oft vor Gräbern standen, wo die Skelette noch nur leicht bedeckt waren mit Boden und praktisch nicht richtig zugeschüttet worden waren. Und deshalb war es also wirklich hoch notwendig, dass da aufgeräumt und das alles zugeschüttet wurde. Das haben dann in den meisten Fällen eben Theologiestudenten gemacht. Und die Kirche hatte eben den Auftrag, sich um diesen Platz zu kümmern. Sie hatten dann die Idee, ein großes Hochkreuz aufzustellen als Denkmal, als Mahnmal. Und das war ein 13 Meter hohes Kreuz, das wurde dann auch schon aufgebaut. Nur am Tag, als das Kreuz eingeweiht werden sollte, da lag dieses Kreuz zersägt am Boden.
Okay.
Also es war wohl so, dass die SED-Kreisleitung mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden war und die Genehmigung, die sie anfangs erteilt hatten, wurde wieder zurückgezogen. Und so hieß es dann, dass dieses Kreuz von unbekannten Tätern zersägt worden sei. Das wurde dann nie aufgeklärt, aber was blieb war, dass der Staat und die Kirche wirklich in einem sehr angespannten Verhältnis blieben und dass sie sich nicht einig werden konnten, wie es mit diesem Friedhof vonstatten gehen soll. Der DDR-Regierung wäre es anfangs am liebsten gewesen, man hätte im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Sache wachsen lassen und die Erinnerung nicht noch zu forcieren. Aber da hat die Kirche eben gesagt, nein, das geht nicht, wir brauchen diesen Erinnerungsort. Und haben immer wieder versucht, Kreuze anzulegen oder den Friedhof zu gestalten. Aber es wurde nichts. Sie fanden keine Einigkeit so richtig. 1953 hat der Künstler Leptin dann versucht, diese Statue zu schaffen, die Frierende.
Okay. Für alle, die jetzt noch nicht selbst dort waren, was ist das genau für ein Denkmal? Wie sieht die Frierende aus?
Ja, die Frierende ist so eine lebensgroße Figur aus Stein und sie hat so dicke, schwere Soldatenstiefel an und sie hat so einen dicken, schweren Soldatenmantel an und ist in den so gehüllt und man sieht ihr wirklich an, dass sie friert. Der Künstler, das hat seine Tochter mal erzählt, hat diese Figur unter dem Eindruck der Trecks geschaffen und hatte so eine Frau vor sich, die frierend am Rande des der Trex steht. Und ich muss sagen, das ist ihm auch wirklich gut gelungen. Also wenn ich diese Figur sehe, fällt mir genau dieses Bild ein und das fasst einen wirklich an. Nichtsdestotrotz hat sie der Regierung wieder nicht gefallen. Sie drückt nicht genug Optimismus aus, hieß es, obwohl sie ja an ihrem Stiefel ein paar Blüten hat, die hervorkriechen. Und das sollte eigentlich so ein bisschen ausdrücken, dass es weitergeht und dass das Leben jetzt wieder neu startet. Aber wie gesagt, das hat nicht ausgereicht und so wurde die Figur erstmal nicht aufgestellt. Das war 1953, als sie geschaffen wurde. Und die hat dann erstmal 30 Jahre im Vorgarten des Künstlers gelagert und wurde 1984 erst unauffällig und ohne großen Festakt da an die Stelle gestellt, an der sie heute noch steht.
Und wie ging es dann nach der Wende mit dem Golem weiter?
Ja, vorher wurde noch diese Rotunde gebaut, die jetzt noch an dieser Stelle steht. Das war 1970 und damit war ja der Friedhof schon eine Gedenkstätte geworden. Auf dieser Gedenkstätte wurden auch jährlich Feiern durchgeführt. Die hatte eben den Charakter einer DDR-Mahn- und Gedenkstätte, nur dass eben auf das Schicksal der Flüchtlinge nicht weiter verwiesen wurde. Das passierte aber dann nach der Wende. Da bildete sich eine Interessengemeinschaft, ein Verein, und die haben im Prinzip angefangen, sich der Aufarbeitung all dieser Schicksale zu widmen und das erstmal zu sammeln. Sie haben Augenzeugen gesucht, die zusammengeholt, Veranstaltungen gemacht. Und dann wurde auch ein Informationszentrum zum Beispiel gebaut, wo diese ganzen Unterlagen gesammelt wurden. Und die Friedhöfe wurden in ein Gesamtkonzept eingebunden. So. Und im Jahre 2000 kam der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge dazu, der steigt dann mit ein und hat im Prinzip dafür gesorgt, dass es auch eine Jugendbegegnungsstätte geben wird. Die wurde 2005 dann eingeweiht. Sowie auch das Informationszentrum, das hier im Sommer immer geöffnet ist. Das kann man sich also jederzeit da angucken. Ja, und diese Gedenkstätte, die arbeitet friedenspädagogisch. Da finden also in jeder Woche deutsch-polnische Begegnungen statt. Es ist auch ein deutsch-polnisches Team, das da arbeitet. Und da werden also wirklich jede Menge Jugendliche im Jahr, halten sich da auf, machen da Projekttage oder sind gleich mehrere Tage dort auf der Begegnungsstätte. Wir hören jetzt mal ein paar Töne von der Begegnungsstätte, so wie die Leiterin es beschreibt und eine FSJlerin und eine Pädagogin aus Polen.
Im Gegensatz zu anderen Gedenkstätten ist das hier ein realer Gedenkort, weil hier wirklich die Menschen begraben liegen, die auch bei dem Bombenangriff 1945 am 12. März ums Leben gekommen sind. Und das ist eben der Unterschied zu anderen Gedenkstätten, die künstlich geschaffen wurden. Also im vergangenen Jahr können wir sagen, wir haben 2000 Schüler über diese Gedenkstätte geführt, weil wir hier auch für Versöhnung stehen, für deutsch-polnische Versöhnung. Und da ist dieser Ort ein sehr guter, passender Ort, um dieses zu praktizieren. Ne?
So, am Anfang sind die meistens noch so ein bisschen verschlossen, wenn das so internationale Treffen sind. Dann so zum Beispiel deutsch-polnisch, dann bleiben sie anfangs erstmal in ihren Gruppen. Aber dann so im Laufe der Zeit vermischen die sich und dann stehen auch so Freundschaften untereinander zwischen den verschiedenen Nationalitäten. Das ist ganz schön eigentlich zu beobachten.
Das Ziel ist bei uns, dass wir die Jugendlichen auch sensibilisieren auf das, was damals in der Vergangenheit passiert ist.
Ja, Christine, das waren drei Stimmen vom Golem. Du warst selbst auch da, hast es dir ja angeguckt. Was waren deine Gefühle, als du auch vor Ort warst? Wie hast du das da erlebt?
Als ich da oben auf diesem Berg stand, der ja immer noch da ist und diesen schönen Ausblick liefert, dachte ich so, eigentlich fehlt hier eine weitere Figur neben der Frierenden. Es müsste eine Tanzende sein, die da oben steht, da wo früher mal das Ausflugslokal war, Onkel Tom. Und dann hätte man diese Tanzende und man hätte diese Frierende und man könnte sich fragen, was in aller Welt möchten wir denn eigentlich? Möchten wir tanzen und uns verstehen und hier gemeinsam sein? Oder möchten wir frieren und uns gegenseitig umbringen? Dann hätte man so diesen direkten Vergleich. Mich bewegt es, dass wir es ja selbst in der Hand haben, was passieren wird mit der Geschichte. Und das zeigt dieser Ort so gut, dieser Golem. Ich wünschte mir, dass alle Menschen, die da sind, wirklich dieses Gefühl haben, wir haben es in der Hand und kein Ort der Welt gibt es, der deutlicher sagen kann, nie wieder Krieg.
Vielen, vielen lieben Dank, Christine Senkbeil, mit sehr nachdenklichen Worten am Ende unseres Podcasts für deinen Bericht heute.
Ja, gern, Mirja. Vielen Dank.
Ja, die Redaktion der heutigen Folge hatte Carola Levering. Wenn ihr das jetzt alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchtet, dann findet ihr zu diesem Thema auch einen großen Artikel auf der Internetseite des Norddeutschen Rundfunks. Den habe ich euch natürlich auch in unsere heutigen Shownotes verlinkt. Und natürlich habe ich euch auch einen Podcast-Tipp mitgebracht. Und wenn ihr euch nämlich für Geschichte interessiert, hört gerne mal in den Podcast Deine Geschichte, unsere Geschichte von NDR Info. Da gibt es spannende Folgen zu Ereignissen aus der Geschichte. Ihr findet den Link zum Podcast auch in unseren heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.